Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder reinhörst in diese Episode. Das Originalgespräch wurde in Englisch aufgenommen. Die nachfolgende Version wurde von der KI gesprochen. Viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen bei Glaube ist fragwürdig. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das perfekt zu diesem Ostersonntag passt. Die Frage nach der Auferstehung Jesu. Also das Thema, das beim christlichen Glauben letztlich alles entscheidet. Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der sich auf diesem Gebiet wirklich außergewöhnlich gut auskennt. Professor Dr. Michael Licona. Mike, schön, dass du da bist. Wir fühlen uns sehr geehrt, dich als Gast haben zu dürfen. Du bist ja so etwas wie einer der ausgewiesenen Spezialisten, wenn es um die Auferstehung Jesu geht, und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Und damit ihr ein klareres Bild bekommt, stelle ich dich zu Beginn kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Du wirst nämlich international als einer der führenden Experten wahrgenommen, wenn es darum geht, die Auferstehung Jesu historisch zu untersuchen. Du hast im Fach Neues Testament an der University of Pretoria promoviert und zuvor deinen Master in Religionswissenschaften an der Liberty University gemacht. Aktuell bist du Professor für Neues Testament an der Houston Christian University und zugleich Präsident der Risen Jesus Ministries. Früher warst du außerdem Koordinator für Apologetik bei der Southern Baptist Convention. In deiner Forschung beschäftigst du dich mit vielen Themen, aber intensiv mit der Frage, wie sich die Auferstehung historisch begründen lässt, wie zuverlässig die Evangelien im Vergleich zu antiken Biografien sind und was das alles für die Auslegung der biblischen Texte bedeutet. Du hast mehrere Werke veröffentlicht, die inzwischen als Standard gelten. Zum Beispiel The Resurrection of Jesus, A New Historiographical Approach aus dem Jahr 2010 und Why Are There Differences in the Gospels von 2016. Außerdem bist du zusammen mit Gary Habermas Co-Autor von The Case for the Resurrection of Jesus, einem Buch, das zu Recht als maßgeblich für den sogenannten Minimal Facts-Ansatz gilt. Man sieht dich auch regelmäßig in großen Debatten mit bekannten Skeptikern wie Bart Ehrman. Du bist ein gefragter Referent und wirst für deine methodische Sorgfalt und deine akademische Integrität sehr geschätzt. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute hier bist. Und hier gleich meine erste Frage an dich. Warum hast du dich damals eigentlich entschieden, gerade die Historizität der Auferstehung von Jesus zum Schwerpunkt deiner Forschung zu machen?
Danke erstmal für die freundliche Einleitung. Ehrlich gesagt, hat Jesus selbst das ganze Jahr ins Zentrum gerückt. Während seines Wirkens hat er eine Reihe ziemlich radikaler Ansprüche gestellt. Er hat von sich gesagt, er sei Gottes Sohn. Und zwar nicht einfach in irgendeinem allgemeinen Sinn, sondern in einem ganz einzigartigen, göttlichen Sinn. Er hat für sich in Anspruch genommen, Sünden vergeben zu können. Und er hat sogar gesagt, dass er derjenige ist, der über das ewige Schicksal eines Menschen entscheidet. Wenn jemand so etwas behauptet, dann ist ja klar, Kritiker wollen Belege sehen. Und Jesus hat genau das angekündigt. Er hat gesagt, der Beweis werde seine Auferstehung von den Toten sein. Das heißt, wenn er nicht auferstanden ist, dann war er ein falscher Prophet, ein Betrüger, jemand, dem man vernünftigerweise nicht folgen sollte. Wenn er aber tatsächlich auferstanden ist, dann wirkt das wie eine Bestätigung all dieser Ansprüche. Und das zwingt uns natürlich, ernsthaft darüber nachzudenken. Zu deiner zweiten Frage, ob das reine Glaubenssache ist, ich würde sagen, nein. Als Jesus diesen Test formuliert hat, meinte er nicht, glaubt einfach fest daran. In verschiedenen Religionen gibt es ja unterschiedliche Arten von Tests. Im Mormonentum etwa heißt es, wenn du wissen willst, ob es wahr ist, lies das Buch Mormon, bete und bitte Gott, dir zu zeigen, dass es stimmt. Und er wird es tun. Viele haben genau das gemacht und sind überzeugt, Gott habe ihnen bestätigt, dass es wahr ist. Andere, ich eingeschlossen, haben das Buch Mormon gelesen oder zumindest große Teile davon und sind zu dem Schluss gekommen, Gott habe ihnen gezeigt, dass es eben nicht wahr ist. Wer hat nun recht? Das ist ein sehr subjektiver Test, der stark auf Gefühlen basiert. Oder nehmen wir den Koran. Dort wird ein Test vorgeschlagen. Wenn du wissen willst, ob der Koran göttlich inspiriert ist, dann versuch, eine Sure zu schreiben, die qualitativ mit den Suren im Koran mithalten kann. Es heißt sogar, selbst wenn man die klügsten Köpfe zusammenbringen würde, man würde es nicht schaffen. Und daran erkenne man dann, dass er von Gott stammt. Ich persönlich halte das für relativ leicht widerlegbar. Wenn man sich die letzten 10 oder 12 Suren anschaut, sie sind sehr kurz, ich denke, es wäre durchaus möglich, etwas zu verfassen, das ähnlich klingt, vielleicht sogar etwas, das manche als besser empfinden würden. Ein Muslim würde nun vermutlich sagen, ja, aber der Koran ist im Arabischen geschrieben und hat diese besondere poetische Struktur. Das höre ich häufig von ehemaligen Muslimen, die heute Christen sind. Sie bestätigen, dass der Koran im Arabischen sehr poetisch ist und einen starken Rhythmus hat. Aber poetisch und rhythmisch schreiben kann ich im Englischen oder Deutschen ebenfalls. Am Ende bleibt oft das Argument, Arabisch sei einfach die schönere Sprache. Und das ist letztlich ein subjektives Urteil. Das ist wie die Frage, ob ich heute Abend Italienisch oder Chinesisch essen möchte. Reine Geschmackssache. Der Test, den Jesus anbietet, ist anders. Er sagt im Grunde, tötet mich, und nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Das ist kein gefühlsbasierter Test, sondern einer, den man prüfen kann. Als die Jünger nach der Auferstehung hinausgingen und predigten, sagten sie, Gott hat bestätigt, wer Jesus ist, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und sie betonten, wir sind Augenzeugen. Sie haben sich selbst als Zeugen, als Beleg angeführt. Die Frage für uns heute ist natürlich, können wir diesen Test historisch untersuchen? Können wir prüfen, ob es plausibel, vernünftig oder wahrscheinlich ist, dass Jesus auferstanden ist? Er hat uns diesen Prüfstein hinterlassen. Es ist also nicht bloß etwas Subjektives. Und ich meine, mit den Methoden der Geschichtswissenschaft lässt sich zeigen, dass die Auferstehung wahrscheinlich ist. Das bedeutet nicht, dass kein Glaube mehr erforderlich wäre. Natürlich braucht es Glauben. Niemand von uns verfügt über eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zurückzureisen und alles endgültig zu verifizieren. Jede Weltanschauung beinhaltet einen Schritt des Glaubens. Aber ich würde sagen, das christliche Weltbild verlangt vermutlich weniger Blindvertrauen als andere, weil wir historische Daten haben, auf die wir uns stützen können.
Danke dir. Wenn wir das jetzt mal wirklich aus einer historischen Perspektive betrachten und uns die Berichte in den Evangelien anschauen, dann merkt man ja ziemlich schnell, da gibt's Unterschiede. Also etwa bei der Frage, wer genau das Grab entdeckt hat oder was dort im Detail passiert ist oder auch, wer hat Jesus nach der Auferstehung eigentlich gesehen? Warum bist du trotz dieser Differenzen der Meinung, dass die Berichte historisch zuverlässig sind?
Nun, ich habe viele Jahre damit verbracht, genau diese Unterschiede in den Evangelien zu untersuchen. Insgesamt waren das ungefähr 11 Jahre ziemlich intensive Forschung. Und je tiefer man da einsteigt, desto mehr gewöhnt man sich an bestimmte Phänomene. Man lernt die Literatur der Antike kennen, nicht nur die Evangelien, sondern auch andere antike Biografien aus derselben Zeit. Und man versteht besser, wie damals Geschichtsschreibung funktioniert hat. Wir dürfen eben nicht vergessen, die Menschen im 1. Jahrhundert hatten keine Smartphones, mit denen sie alles aufgezeichnet haben, um es später nochmal abzuspielen oder wörtlich zu transkribieren. Kurzschrift steckte noch in den Anfängen, und die wirklich guten Stenografen saßen wahrscheinlich in Rom. In der Regel war man also auf das Gedächtnis angewiesen. Und ja, die Leute konnten sich damals vermutlich besser Dinge merken als wir heute, einfach weil sie darauf angewiesen waren. Wir müssen uns heute ja kaum noch etwas einprägen. Trotzdem wird niemand eine komplette Predigt hören und sie Jahre später Wort für Wort exakt wiedergeben können. Nehmen wir das Beispiel mit der Heilung des Blinden bei Jericho. Das eine Evangelium sagt, es geschah, als Jesus nach Jericho hineinging. Das andere sagt, es war beim Hinausgehen. Ich würde sagen, wir wissen es schlicht nicht mehr. Manche versuchen das zu harmonisieren, indem sie auf ein altes und ein neues Jericho verweisen. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich wussten die Autoren einfach, Jesus hat in der Nähe von Jericho einen Blinden geheilt, während eines Aufenthalts dort. Jahre später war vielleicht nicht mehr ganz klar, ob das nun am Stadteingang oder am Ausgang war. Und da es keine Fußnoten gab, hat man sich für eine Variante entschieden, statt zu schreiben, ich weiß nicht mehr genau, ob es beim Reingehen oder Rausgehen war. Ein anderes Beispiel ist die dreifache Verleugnung durch Petrus, die in allen vier Evangelien überliefert ist. Wenn man sich die Details anschaut, wer ihn jeweils angesprochen hat, gibt es Unterschiede, besonders beim zweiten und dritten Mal. Markus spricht von derselben Magd, Matthäus von einer anderen, Lukas von einem Mann, Johannes von mehreren Personen. Man kann versuchen, das minutiös in Einklang zu bringen, aber am Ende bleibt doch der Kern. Petrus war im Hof des Hohepriesters. Er wurde dreimal darauf angesprochen, ob er zu Jesus gehört, und er hat es dreimal verneint. In einem Evangelium steht er am Feuer, in einem anderen am Tor. Die präzisen Details waren offenbar nicht mehr vollständig präsent. Also wurden sie so erzählt, dass die Geschichte stimmig und glaubwürdig wirkte. Genau das lehren antike Rhetorik- und Kompositionshandbücher, etwa von Theon oder Quintilian im 1. Jahrhundert. Man darf Details ausgestalten oder ergänzen, damit die Erzählung rund und anschaulich wird. So hat man antike Biografien geschrieben. Heißt das, sie seien unzuverlässig? Ich denke nicht. Der Maßstab für Zuverlässigkeit hängt vom Kontext ab. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Seiko-Uhr, die mir meine Eltern vor etwa 40 oder 45 Jahren zu Weihnachten geschenkt haben, in meinem ersten College-Jahr 1979. Sie geht ziemlich genau. Ich trage sie immer noch regelmäßig und sie läuft etwa 20 Sekunden pro Tag vor. Wenn mich jemand fragt, ob sie zuverlässig ist, sage ich, ja, absolut. Um pünktlich zum Mittagessen zu kommen oder einen Flug zu erwischen, reicht sie völlig. Sie ist mir nie stehen geblieben, außer ich habe sie länger nicht getragen. Für den Alltag ist sie zuverlässig. Aber wenn Elon Musk mich für SpaceX einstellen würde und sagen würde, drücken Sie den Startknopf exakt in dieser Sekunde, keine Sekunde früher, keine später, dann wären diese 20 Sekunden Abweichung natürlich fatal. In diesem Kontext wäre die Uhr unzuverlässig. Der Kontext bestimmt also, welchen Präzisionsgrad wir erwarten. Wenn wir antike Biografien lesen und selbst moderne Biografen nehmen sich gewisse Freiheiten, dann sehen wir, Autoren gestalten ihre Darstellung. Antike Autoren taten das sogar noch etwas freier als heutige. Aber wenn man eine gute antike Biografie liest, bekommt man im Kern eine zutreffende Darstellung der Ereignisse. Und wenn das der Anspruch ist, dann erfüllen die Evangelisten diesen Anspruch. Nehmen wir das leere Grab. Wann kamen die Frauen dorthin? In einem Evangelium heißt es, es war noch dunkel. in einem anderen, die Sonne ging gerade auf. Das ist derselbe Zeitraum am frühen Morgen. Wie viele Frauen waren es? Johannes erwähnt nur Maria Magdalena, was den Eindruck erwecken könnte, sie sei allein gewesen, während die anderen Evangelien mehrere Frauen nennen. Aber Johannes sagt nirgends, dass sie allein war. Im Gegenteil, als Maria Magdalena zu Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, zurückläuft, sagt sie: Sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dieses Wir deutet doch bereits darauf hin, dass noch andere Frauen dabei waren. Im Lukas-Evangelium kehren die Frauen zurück und berichten den Jüngern von den Engeln, die sagten, Jesus sei auferstanden. Dann heißt es, Petrus stand auf und lief zum Grab und fand alles so vor, wie die Frauen es geschildert hatten. Nur 12 Verse später begegnet Jesus den Emmaus-Jüngern. Er fragt sie, warum sie so traurig sind. Lukas merkt an, dass sie wie mit Blindheit geschlagen waren und ihn zunächst nicht erkannten. Sie erzählen ihm von Jesus, dem großen Propheten, von dem sie gehofft hatten, er sei der Messias, der aber am Freitag gekreuzigt wurde. Und dann sagen sie: Einige von unseren Frauen waren heute Morgen am Grab, sahen Engel, die sagten, er lebe. Und einige von uns sind zum Grab gegangen und haben es so vorgefunden, wie die Frauen es berichtet hatten. Wir würden doch jetzt nicht zu Lukas sagen, Moment, 12 Verse zuvor hast du nur Petrus erwähnt. Lukas würde antworten, ich habe nicht gesagt, dass nur Petrus dort war. Ich habe ihn hervorgehoben, weil er der führende Jünger war, der Leiter der frühen Gemeinde. Aber ich habe nie behauptet, dass er allein gegangen ist. So reden wir im Alltag übrigens auch. Und selbst wenn wir es anders machen würden, spielt das keine Rolle, denn Lukas hat nicht für ein Publikum im 21. Jahrhundert geschrieben und versucht, unsere heutigen Kommunikationsgewohnheiten vorwegzunehmen. Man muss verstehen, die biblischen Schriften wurden zwar nicht direkt an uns adressiert, aber sie sind dennoch für uns überliefert.
Gibt's eigentlich außerhalb der Bibel ein Ereignis, wo wir etwas Ähnliches sehen? Also, dass mehrere Autoren über dasselbe Geschehen schreiben und sich in Details unterscheiden? Kann man das wirklich vergleichen oder ist das hier eine Sonderlage?
Ja, absolut. Ein klassisches Beispiel ist die Ermordung von Julius Caesar. Darüber schreiben Appian, Cicero, Cassius Dio, Livius, Nikolaus von Damaskus, Plutarch, Sueton und Velleius Paterculus. Und wenn man sich ihre Berichte anschaut, stellt man fest, es gibt zahlreiche Unterschiede in den Details. Plutarch ist besonders interessant, weil er die Ermordung Caesars sogar in 4 verschiedenen Biografien behandelt, nämlich im Leben von Cicero, von Caesar, von Brutus und von Antonius. In der Cicero-Biografie streift er das Ereignis eher knapp, während er in den anderen 3 sehr ausführlich wird. Und dort finden sich dann auch Details, die sich teilweise widersprechen. Das heißt aber nicht, dass Plutarch nachlässig gearbeitet hätte. Vielmehr hat er unterschiedliche literarische Techniken verwendet, die im Rahmen antiker Biografie völlig üblich waren. Solche Beispiele gibt es viele. Wenn man also argumentiert, die Evangelien seien wegen ihrer Differenzen historisch unzuverlässig, dann müsste man aus methodischer Konsequenz fast die gesamte antike Geschichtsschreibung als unzuverlässig einstufen.
Okay, das ist hilfreich. Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und auf die Jünger schauen, wäre es nicht denkbar, dass diese Auferstehungserzählungen schlicht erfunden wurden? Vielleicht um die Bewegung nach dem Schock der Kreuzigung irgendwie am Laufen zu halten? Kannst du so eine Möglichkeit tatsächlich ausschließen?
Also, ob man irgendeine Möglichkeit jemals absolut ausschließen kann, da wäre ich vorsichtig. In der Geschichtswissenschaft geht's ja nicht um absolute Gewissheit, sondern um Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist also, Wie plausibel ist es, dass sie gelogen haben, nur um die Bewegung am Leben zu halten? Wenn wir uns die frühen Quellen anschauen, dann berichten sie, dass die Jünger massiv gelitten haben, dass sie verfolgt, misshandelt, teilweise hingerichtet wurden wegen ihrer Verkündigung. Spätere Überlieferungen sagen sogar, dass alle als Märtyrer gestorben seien. Nun, viele dieser späteren Berichte sind tatsächlich erst deutlich nach dem ersten Jahrhundert entstanden und manche wirken, ehrlich gesagt, ziemlich legendär. Das muss man nüchtern sehen. Aber selbst wenn wir uns auf das erste Jahrhundert beschränken, haben wir etwa 5 Quellen, die bezeugen, dass die Jünger erheblich gelitten haben. Und bei einigen Persönlichkeiten, Petrus, Paulus, Jakobus, dem Bruder Jesu oder auch Stephanus, haben wir gute Gründe anzunehmen, dass sie tatsächlich für ihre Botschaft gestorben sind. Wenn jemand bereit ist, für eine Überzeugung zu leiden und zu sterben, spricht das stark dafür, dass er zumindest subjektiv von ihrer Wahrheit überzeugt ist. Lügner sind in der Regel keine guten Märtyrer. Dazu kommt ein interessanter Vergleich mit anderen messianischen Bewegungen des ersten Jahrhunderts. Der jüdische Historiker Josephus berichtet von mehreren solcher Bewegungen und die Römer haben sie konsequent zerschlagen. In der Regel lief es so: Sobald der selbsternannte Messias getötet wurde, zerstreuten sich seine Anhänger. Entweder suchten sie sich einen neuen Anführer oder sie kehrten in ihr altes Leben zurück. Die Bewegung war faktisch beendet. Ein späteres Beispiel ist Schabtai Zvi im 17. Jahrhundert. Er wurde von den Osmanen gefangen genommen und unter Androhung von Folter und Hinrichtung gezwungen, seinen Messiasanspruch zu widerrufen. Und er tat es. Er erklärte öffentlich, dass er nicht der Messias sei und konvertierte zum Islam. Daraufhin wandten sich fast alle seine Anhänger von ihm ab. Das ist das übliche Muster. Wenn der Anführer scheitert oder stirbt, zerfällt die Bewegung. Im Fall Jesu sehen wir etwas anderes. Nach allem, was wir wissen, blieben seine engsten Jünger ihrer Botschaft treu, selbst unter Verfolgung. Ob nun jeder einzelne von ihnen als Märtyrer starb, lässt sich historisch nicht in jedem Fall sicher belegen. Aber sie waren bereit, erhebliche Nachteile, Leiden und in mehreren Fällen auch den Tod in Kauf zu nehmen, weil sie verkündeten, Jesus sei auferstanden. Das spricht sehr stark dafür, dass sie selbst davon überzeugt waren, die Wahrheit zu sagen.
Man könnte an der Stelle natürlich auch sagen, vielleicht lässt sich das psychologisch erklären. Also durch individuelle Halluzinationen, durch Gruppendynamik, durch Visionen oder innere Erfahrungen. Paulus beschreibt ja selbst eine Erscheinungserfahrung. Was genau macht dich bei solchen Erklärungsansätzen skeptisch?
Schauen wir uns erstmal an, was wir unter Halluzinationen verstehen. Eine Halluzination ist eine falsche Sinneswahrnehmung. Man nimmt mit den normalen Sinnen etwas wahr, man sieht, hört, riecht, schmeckt oder spürt etwas, aber es gibt dafür keine äußere Entsprechung. In gewisser Weise ist das vergleichbar mit Träumen. Wenn du träumst, dass du fällst und dann aufwachst, war das eine kinästhetische Halluzination, also eine Bewegungsempfindung ohne reale Grundlage. Oder nehmen wir eine taktile Halluzination, also den Tastsinn. Vielleicht kennst du das noch von deinem ersten Handy. Du hast es auf lautlos mit Vibration gestellt, sitzt irgendwo im Vortrag und bist plötzlich sicher, es hat vibriert. Du holst es raus, nichts. Niemand hat geschrieben. Das ist eine taktile Halluzination. So etwas erlebt fast jeder mal. Aber wenn wir speziell an visuelle Halluzinationen von verstorbenen Personen denken, dann zeigen Studien, Nur etwa 7% der Trauernden berichten so eine Erfahrung. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist noch grundlegender. Halluzinationen sind private Ereignisse. Sie finden im Kopf einer einzelnen Person statt. Sie haben keine äußere, gemeinsam zugängliche Realität. Wie bei Träumen eben. Ich würde ja auch nicht meine Frau nachts wecken und sagen, ich träume gerade, wir sind in Deutschland, komm schnell, leg dich wieder hin und steig in meinen Traum ein, wir machen zusammen Urlaub. Das funktioniert nicht. Sie könnte auch von Deutschland träumen, ich auch. Aber wir würden nicht denselben Traum träumen. Und die Details würden sich stark unterscheiden. Stell dir vor, wir wären 200 Personen in einem Raum und würden alle freiwillig eine Schlaftablette nehmen, mit der festen Absicht, wir wollen von Hawaii träumen. Wie viele von diesen 200 würden tatsächlich von Hawaii träumen, selbst wenn sie es sich vornehmen? Wahrscheinlich nicht viele. Und die, die es tun, hätten sehr unterschiedliche Träume. Die Details wären nicht so deckungsgleich, dass hinterher alle sagen würden, wir waren in derselben Realität. Gruppenhalluzinationen im eigentlichen Sinn sind in der Psychologie nicht belegt. Das ist also ein ernstes Problem für diese Hypothese. Dann kommt noch der Punkt mit den 7%. Unsere frühesten Berichte sagen, dass ausnahmslos alle Jünger überzeugt waren, dem auferstandenen Jesus begegnet zu sein. Wir sprechen also nicht von einer kleinen Minderheit, sondern von einer geschlossenen Überzeugung der zentralen Gruppe. Und dann Paulus. Paulus hat nicht um Jesus getrauert. Für ihn war Jesus ein gescheiterter Messias, jemand, der am Kreuz geendet hatte und damit aus jüdischer Sicht unter einem Fluch stand. Jesus wäre die letzte Person gewesen, die Paulus sehen wollte oder erwartet hätte. Er befand sich nicht in einem Trauerprozess, der eine halluzinatorische Wunschprojektion begünstigen würde. Auch das ist ein erhebliches Problem für die Halluzinations- oder Wunschdenken-Hypothese. Und schließlich noch ein moderner Vergleich. In den 1990er Jahren gab es in den USA einen sehr bekannten chassidischen Rabbiner, oft einfach der Rebbe genannt, Menachem Mendel Schneerson aus Brooklyn. Nach seinem Tod waren einige seiner Anhänger überzeugt, er sei von den Toten auferstanden und ihnen erschienen. Aber das war nur ein kleiner Bruchteil seiner Gefolgschaft. Die große Mehrheit hielt diese Überzeugung für abwegig und distanzierte sich davon. In der frühen christlichen Bewegung dagegen sehen wir etwas anderes. Dort scheint die Überzeugung, Jesus sei auferstanden, von Anfang an von der gesamten führenden Jüngerschaft geteilt worden zu sein. Das ist ein erheblicher Unterschied. Aus all diesen Gründen halte ich die Halluzinationshypothese oder das Argument eines bloßen Groupthink für sehr problematisch.
Ich meine, es war der Princeton-Professor Dale Allison, der irgendwo erwähnt hat, dass Maria, also eine Marienerscheinung, von über 100 Menschen gesehen worden sein soll. Oder dass zumindest viele behauptet haben, eine Vision von ihr gehabt zu haben. Kennst du diese Geschichte? Und taugt sie als Vergleich?
Ja, es gibt verschiedene Berichte über Marienerscheinungen. Und meine erste Reaktion darauf wäre, ich weiß schlicht nicht genau, was dort jeweils passiert ist. Ich bin kein Atheist und auch kein naturalistischer Materialist. Mein Weltbild schließt das Übernatürliche also nicht grundsätzlich aus. Auch wenn ich kein Katholik bin und meine eigene Theologie mir keinen spezifischen Grund gibt anzunehmen, dass Maria Menschen erscheint, könnte ich theoretisch trotzdem sagen, vielleicht war es aus irgendeinem Grund tatsächlich Maria. Dafür müsste ich nicht einmal katholisch werden. Ich könnte einfach annehmen, Gott habe es ihr erlaubt zu erscheinen. Nehmen wir zum Beispiel die Ereignisse von Zeitun in Ägypten in den 1960er Jahren. Dort berichteten Tausende, sie hätten über einer koptischen Kirche eine Gestalt gesehen, die sie als Maria identifizierten. Es gibt Fotos davon, wobei das eher wie eine leuchtende Gestalt oder so etwas wie eine Erscheinung wirkt. Diese Gestalt hat nicht mit den Menschen gesprochen, jedenfalls ist keine verbale Kommunikation überliefert. Warum sollte ich also zwingend davon ausgehen, dass es Maria war? Das ist die Interpretation der Menschen vor Ort, aber ich bin nicht verpflichtet, diese Deutung zu übernehmen.
Ein weiteres Beispiel. Ein Freund von mir, Ken Samples, war vor einigen Jahren in Medjugorje in Kroatien und hat dort mit einem der sogenannten Seher gesprochen, die behaupten, regelmäßig Marienerscheinungen zu erleben. Dieser Seher sagte, Maria erscheine ihnen bis heute, allerdings ausschließlich, wenn sie sich in einem Trance-Zustand befänden. Während dieser Trance sieht niemand sonst im Raum etwas. Ken erzählte mir, dass eine solche Erscheinung stattfand, während er persönlich anwesend war. Aber weder er noch sonst jemand im Raum sah etwas. Nur der Seher im Trance-Zustand berichtete davon. Ken fragte ihn dann, »Hat Maria jemals mit dir gesprochen?« Der Seher antwortete, »Ja.« »Und was hat sie dir gesagt?« »Sie hat mir gesagt, ich solle ein bestimmtes Buch lesen.« Ken fragte nach dem Titel, besorgte sich das Buch und es handelte sich um ein Werk über Okkultismus und Satanismus. Da liegt natürlich die Frage nahe, ob es sich in diesem konkreten Fall wirklich um Maria gehandelt hat. Für mich klingt das eher nach etwas Dämonischem als nach einer authentischen Marienerscheinung. Der Punkt ist, es gibt unterschiedliche mögliche Erklärungen für solche Phänomene. Vielleicht war es Maria. Vielleicht eine andere geistige Entität. Vielleicht etwas Dämonisches. Vielleicht etwas ganz anderes. Ich muss nicht akzeptieren, dass es Maria war, um zuzugeben, dass möglicherweise ein übernatürliches Ereignis stattgefunden hat.
Ja, verstehe. Wenn wir jetzt nochmal auf den historischen Kontext der Jünger schauen. Sie lebten ja in einer Zeit, in der es eine ausgeprägte apokalyptische Erwartung gab. Viele rechneten damit, dass Gott bald eingreift und Geschichte macht. Könnte diese kollektive Hoffnung nicht der eigentliche Motor hinter der Auferstehungsverkündigung gewesen sein?
Ja, du hast recht. Diese apokalyptische Erwartung war im Judentum des ersten Jahrhunderts weit verbreitet. Viele rechneten mit einem baldigen Eingreifen Gottes. Aber ich komme noch einmal auf die anderen messianischen Gestalten zurück, von denen Josephus berichtet. Auch sie lebten in genau diesem apokalyptischen Klima. Und doch sehen wir bei ihnen ein klares Muster. Sobald die Römer den Anführer getötet hatten, zerfiel die Bewegung. Die Anhänger gingen auseinander. Sie sagten im Grunde, das war's wohl. Entweder suchten sie sich jemand anderen oder sie kehrten in ihr normales Leben zurück. Bei Jesus geschieht etwas anderes. Josephus erwähnt sogar, dass seine Anhänger ihre Gefolgschaft nicht aufgaben und dass der Stamm der Christen bis in seine Zeit hinein existierte. In diesem Punkt sind die Christen eine auffällige Ausnahme. Natürlich kann man einwenden, dass Jesus selbst vom kommenden Ende gesprochen hat und einige seiner Aussagen so klingen, als habe er ein baldiges Eingreifen Gottes noch zu Lebzeiten seiner Zuhörer erwartet. Etwa wenn er sagt, dieses Geschlecht werde nicht vergehen oder einige von denen, die hier stehen, würden bestimmte Dinge noch erleben.
Das lässt sich durchaus so verstehen, dass eine starke Naherwartung vorhanden war. Aber selbst wenn diese apokalyptische Hoffnung da war, wenn Jesus faktisch im Grab geblieben wäre, wenn nichts Außergewöhnliches geschehen wäre, dann sehe ich keinen plausiblen Grund, warum seine Jünger ihm weiter treu geblieben wären. Unter Verfolgung, unter Leiden, bis hin zum Tod. Man kann sagen, sie seien eben eine historische Ausnahme gewesen. Aber dann müsste man erklären, warum gerade diese Bewegung nicht wie die anderen im Sande verlief, sondern sich ausbreitete und Bestand hatte. Ohne eine tatsächliche Auferstehung wäre das aus meiner Sicht schwer zu erklären. Und diese apokalyptische Erwartung erklärt auch nicht die Erfahrung des Paulus. Paulus war zu diesem Zeitpunkt Verfolger der Kirche. Er hatte kein Interesse daran, dass Jesus bestätigt wird. Im Gegenteil. Er erwartete sicher nicht, dass Jesus ihm erscheint. Ebenso wenig erklärt es Jakobus und die Brüder Jesu. Die Evangelien deuten an, dass sie zu Jesu Lebzeiten nicht an ihn glaubten. Und kurz nach seinem Tod wird Jakobus zu einem führenden Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Warum dieser drastische Wandel, wenn nicht aufgrund einer Erfahrung, die ihn überzeugt hat? Die apokalyptische Stimmung allein scheint mir dafür nicht auszureichen.
Ein zentraler Bestandteil des sogenannten Minimal Facts Ansatzes ist ja das leere Grab. Lass uns das mal genauer anschauen. Das leere Grab wird häufig als starkes Argument angeführt. Aber wäre es nicht genauso denkbar, dass es ganz natürliche Erklärungen gibt, zum Beispiel Grabräuber oder ein schlichter Irrtum, dass man vielleicht das falsche Grab aufgesucht hat? Wäre das nicht ebenfalls plausibel?
Natürlich kann man solche Möglichkeiten ins Spiel bringen. Grabräuber wirken auf den ersten Blick durchaus plausibel. Aber man sollte eines festhalten. Es war nicht das leere Grab, das die Jünger davon überzeugt hat, dass Jesus auferstanden ist. Nach Lukas geht Petrus zum Grab, schaut hinein und geht anschließend wieder nach Hause. Johannes schildert es ähnlich. Und Lukas berichtet sogar ausdrücklich, dass die übrigen Jünger die Aussagen der Frauen über das leere Grab und die Engel zunächst für leeres Gerede hielten. Das leere Grab allein hat sie also nicht überzeugt. Entscheidend waren die Erscheinungen Jesu. Selbst wenn man also annimmt, das Grab sei aus ganz natürlichen Gründen leer gewesen, etwa durch Grabräuberei, erklärt das noch nicht, warum die Jünger überzeugt waren, Jesus gesehen zu haben. Das leere Grab für sich genommen beweist nichts. Aber in Kombination mit den berichteten Erscheinungen entsteht ein Gesamtbild. Und wenn man beides zusammen betrachtet, dann scheint die naheliegendste Erklärung zu sein, dass Jesus tatsächlich leiblich von den Toten auferstanden ist.
Es gibt ja Historiker, die meinen, die Erzählung vom leeren Grab sei möglicherweise eine spätere Entwicklung. Wenn wir auf Paulus schauen, unsere früheste schriftliche Quelle, dann spricht er ja nicht ausdrücklich vom leeren Grab. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass diese Tradition erst nachträglich entstanden ist?
Nein, das überzeugt mich nicht. Paulus macht sehr deutlich, dass er von einer körperlichen, also physischen Auferstehung spricht. In Römer 8, 11 schreibt er, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen wird. Das heißt, Gott hat Jesu sterblichen Leib auferweckt und genauso wird er auch unsere Leiber auferwecken. In Vers 23 spricht er ausdrücklich von der Erlösung unseres Leibes bei der Wiederkunft Christi. Das ist keine rein geistige Vorstellung, sondern etwas Körperliches. Wenn wir in den ersten Thessalonicher Brief schauen, wahrscheinlich der früheste Brief des Paulus und überhaupt eine der frühesten neutestamentlichen Schriften, dann sagt er in Kapitel 4, Verse 13 bis 17, dass die Gläubigen nicht trauern sollen wie Menschen ohne Hoffnung. Er erklärt, dass Christus die, die in ihm gestorben sind, mit sich bringen wird. Das setzt voraus, ein Mensch stirbt, sein Geist geht zu Christus. Wenn Christus zurückkehrt, bringt er diese mit. Aber dann heißt es weiter, bei der Posaune Gottes werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Wenn Christus die Verstorbenen schon mitbringt, wer sind dann die Toten, die noch auferstehen? Gemeint sind ihre Leiber. Ihre Körper werden auferweckt, ihre Geister werden wieder mit ihnen vereint und diese werden verwandelt in unvergängliche Leiber. Das ist klar eine leibliche Auferstehung. Dasselbe sehen wir in 1. Korinther 15. In Vers 20 und 23 nennt Paulus Christus den Erstling der Entschlafenen. Das bedeutet, er ist der Erste, der mit einem Auferstehungsleib von den Toten auferweckt wurde. Und wenige Verse später sagt Paulus, dass auch die übrigen bei seiner Wiederkunft auferweckt werden. Das Muster ist eindeutig. Wie Christus auferweckt wurde, so werden auch wir auferweckt. Wenn Paulus von einer körperlichen Auferstehung Jesu ausgeht, dann impliziert das zwangsläufig ein leeres Grab. Ein Körper, der auferweckt wird, ist nicht mehr im Grab. Deshalb halte ich es nicht für überzeugend, das leere Grab als spätere, separate Tradition zu betrachten. Hinzu kommt, unsere frühesten außerbiblischen Traditionen gehen auf Papias zurück, der im ersten Viertel des zweiten Jahrhunderts schrieb. Er hatte Kontakt zu Personen, die die Apostel kannten oder kannte einige sogar selbst. Papias berichtet, dass Markus das aufgeschrieben habe, woran er sich aus der Predigt des Petrus erinnerte. Das Markus-Evangelium würde demnach die Verkündigung eines Augenzeugen, nämlich Petrus, widerspiegeln. Und dort finden wir die Überlieferung vom leeren Grab. Historisch betrachtet ist das eine sehr frühe und gewichtige Quelle. Viel näher an die Ereignisse kommt man kaum.
Würdest du sagen, diese Idee, also dass das leere Grab eine spätere Ergänzung ist, sei vor allem in der deutschen Forschung verbreitet? Oder ist das inzwischen ein international vertretenes Modell?
Nun, wenn ich mir die aktuelle Fachliteratur anschaue, dann sehe ich, dass diese Position keineswegs nur im deutschsprachigen Raum vertreten wird. Auch viele englischsprachige Gelehrte vertreten die Auffassung, das leere Grab könne eine spätere Traditionsbildung sein. Es handelt sich also nicht um ein speziell deutsches Phänomen, sondern generell um eine skeptische Perspektive, die international in der Forschung vorkommt.
Okay, wir haben jetzt viel über die Jünger und ihren unmittelbaren Kontext gesprochen. Lass uns noch etwas weiter rauszoomen und das größere kulturelle Umfeld betrachten. Es gibt ja in der Antike zahlreiche Erzählungen über sterbende und wiederkehrende Gottheiten, zum Beispiel Osiris oder Dionysos. Warum sollte man die Geschichte von Jesus als grundsätzlich anders einordnen als diese Mythen?
Also, vor gut 100 Jahren war es tatsächlich sehr populär, diese sogenannten sterbenden und auferstehenden Götter als Parallelen zum Christentum heranzuziehen und daraus zu schließen, das Christentum habe sich einfach bei diesen Mythen bedient. Aber diese These ist im Laufe des 20. Jahrhunderts gründlich hinterfragt worden. Roland Devaux hat 1933 eine gewichtige Widerlegung vorgelegt. Später kamen Arbeiten von Günther Wagner 1968, Jonathan Z. Smith 1987 und Mark S. Smith 1998. Alle haben diese Parallelen deutlich relativiert oder zurückgewiesen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war die Vorstellung, es gebe klare, vorchristliche Beispiele für sterbende und auferstehende Götter im engeren Sinn unter ernstzunehmenden Fachleuten kaum noch vertreten. 2001 veröffentlichte dann T.N.D. Mettinger seine Monographie »The Riddle of Resurrection«. In der Einleitung stellt er fest, dass es so etwas wie einen breiten Konsens gebe, wonach es keine eindeutig belegten sterbenden und auferstehenden Gottheiten gibt, die zeitlich vor Jesus liegen. Mettinger selbst wollte eine vorsichtige Ausnahme machen und meinte, vielleicht gäbe es 3, eventuell sogar 5 Fälle, die älter seien. Aber selbst er betont, bei diesen Figuren geht es im Kern um landwirtschaftliche Zyklen, um das Sterben und Wiederaufleben der Vegetation, um Trocken- und Regenzeiten. Diese Mythen erklären Naturvorgänge. Sie wurden zyklisch gefeiert, jedes Jahr neu, als Symbol für das Werden und Vergehen der Natur. Das ist eine ganz andere Kategorie. Es erinnert eher an kindliche Erklärungen für Naturphänomene. Man erfindet eine Geschichte, um etwas zu deuten, das man sonst nicht versteht. Bei Jesus hingegen, das sagt auch Mettinger ausdrücklich, geht es nicht um Vegetationszyklen. Seine Auferstehung ist kein jährlich wiederkehrendes Symbol, sondern ein einmaliges Ereignis in der Geschichte. Und diese Geschichte spielt sich nicht in einer mythischen Urzeit ab, sondern innerhalb der Lebenszeit konkreter Personen, die behaupteten, ihn nach seinem Tod gesehen zu haben. Das ist ein grundlegender Unterschied. Ein weiterer Punkt. Die ersten Christen waren fromme Juden. Und sie stritten über Details des Gesetzes, ob man Fleisch essen dürfe, dass Götzen geopfert wurde, ob Juden und Nichtjuden gemeinsam essen dürften, ob Heidenchristen sich beschneiden lassen müssten, ob Reinheitsvorschriften weiter einzuhalten seien. Wenn Menschen so intensiv um die genaue Einhaltung des jüdischen Gesetzes ringen, ist es dann plausibel anzunehmen, sie hätten gleichzeitig zentrale Elemente heidnischer Mythen übernommen, um das Fundament ihres Glaubens zu konstruieren? Das wirkt historisch wenig überzeugend.
Und noch ein Gedanke. Menschen haben seit jeher Geschichten über Rückkehr aus dem Tod erzählt. Auch heute konsumieren viele fiktive Erzählungen, Liebesromane, Filme, obwohl sie wissen, dass sie erfunden sind. Warum? Weil sie eine tiefe menschliche Sehnsucht ansprechen. Gerade in einer Welt, die oft brutal und ungerecht ist, und das war sie im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts in besonderer Weise, sehnen sich Menschen nach Gerechtigkeit, nach Hoffnung, nach der Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sklaverei, Gewalt, Unterdrückung. Das prägte den Alltag vieler. Es ist also völlig nachvollziehbar, dass es Mythen gibt, die von Überwindung des Todes erzählen. Aber die Existenz solcher fiktiven oder symbolischen Geschichten widerlegt nicht automatisch einen konkreten, historisch verankerten Anspruch, dass eine bestimmte Person tatsächlich von den Toten auferstanden sei. Selbst wenn es ältere Mythen gäbe, was bereits umstritten ist, folgt daraus nicht, dass die christliche Auferstehungserzählung einfach eine Kopie davon ist.
Zum Abschluss würde ich gern noch einen Schritt zurückgehen. Wir beschäftigen uns alle mit Apologetik, viele setzen sich intensiv mit der Auferstehung Jesu auseinander. Und ich denke, man kann ehrlich sagen, bei diesem Thema sind wir nicht völlig neutral, weil es für den eigenen Glauben eine zentrale Rolle spielt. Besteht da nicht die Gefahr eines Bestätigungsfehlers? Also, dass wir die historischen Daten bevorzugt so deuten, dass sie das stützen, was wir ohnehin schon glauben?
Ja, natürlich besteht diese Gefahr. Christen und Apologeten sind da keineswegs immun. Aber wir sollten ehrlich sein. Das gilt für jeden Menschen. Ein Atheist kann genauso einem Bestätigungsfehler unterliegen wie ein Muslim, ein Hindu oder ein Buddhist. Niemand ist davon ausgenommen. Wir alle haben Vorannahmen, wir alle bringen ein bestimmtes Weltbild mit. Gerade deshalb halte ich es für entscheidend, sich dieser eigenen Voreinstellungen bewusst zu sein und die Daten so sorgfältig wie möglich zu prüfen. Wenn ich Phasen des Zweifelns habe, und die habe ich durchaus, dann hängen sie genau damit zusammen. Ich frage mich dann, habe ich vielleicht etwas übersehen? Hat meine eigene Perspektive mich daran gehindert, die Dinge klar zu sehen? Wenn Gott existiert, dann ist das keine nebensächliche Frage. Dann geht es um etwas fundamental Ernstes. Jeder von uns sollte bereit sein, sich den historischen Befunden so ehrlich wie möglich zu stellen, auch wenn wir wissen, dass völlige Neutralität wahrscheinlich unerreichbar ist. Am Ende trägt jeder Einzelne Verantwortung für seine eigenen Überzeugungen. Man wird sich nicht darauf berufen können, dass andere einem etwas gesagt haben oder dass man in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen ist. Deshalb ist die Frage nach den historischen Argumenten so wichtig. Wohin weisen sie tatsächlich? Ich habe diesen Prozess für mich durchlaufen. Und deshalb halte ich die Auferstehung Jesu für die Erklärung, die die vorhandenen historischen Daten am besten erfasst. Nach meiner Einschätzung ist das die konsistenteste und rational überzeugendste Schlussfolgerung, wenn man die Quellen insgesamt betrachtet.
Danke dir. Zum Schluss noch eine etwas persönlichere Frage. Wir haben jetzt ausführlich über historische Argumente und Quellen gesprochen. Würdest du sagen, dein Glaube an die Auferstehung gründet sich in erster Linie auf diese historischen Befunde? Oder spielt dein persönliches Vertrauen, deine eigene Glaubensbeziehung, eine ebenso große Rolle?
Das ist eine gute Frage. Wirklich. Also, ich bin mit 10 Jahren Christ geworden. In dem Alter ist das eigene Denkvermögen natürlich noch nicht voll entwickelt. Ich habe die Botschaft gehört, sie ergab für mich Sinn und ich habe mich entschieden zu glauben. Damals war das im Wesentlichen eine Glaubensentscheidung, ohne dass ich historische Argumente durchgearbeitet hätte. Aber als ich Mitte 20 war, kamen ziemlich starke Zweifel auf. Da wollte ich es genauer wissen. Ich wollte wissen, ob das alles auch einer kritischen Prüfung standhält. Wenn ich deine Frage direkt beantworte: Ich bin nicht wegen historischer Beweise Christ geworden. Ich bin aus Glauben Christ geworden. Aber ich bin wegen der Beweise Christ geblieben. Ich habe mir die Daten so sorgfältig und so objektiv angeschaut, wie ich nur konnte. Meine Frau, 2 meiner Mentoren und auch mein Doktorvater wissen, wie intensiv ich mit meinen eigenen Vorannahmen gerungen habe. Mir war wichtig, meine Voreingenommenheit so weit wie möglich zu minimieren und mich wirklich an den historischen Befunden zu orientieren. Habe ich das vollkommen geschafft? Nein, das schafft niemand. Aber es war ein ehrlicher Prozess. Und deshalb würde ich sagen, der ursprüngliche Schritt war ein Akt des Vertrauens. Aber dass ich heute noch Christ bin, liegt daran, dass ich die historischen Argumente für überzeugend halte. Nicht bloß, weil ich einmal geglaubt habe, sondern weil ich die Fakten geprüft habe und sie für tragfähig halte.
Mike, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Ich finde, du hast die Punkte sehr klar und nachvollziehbar dargestellt. Und mir persönlich hat das Gespräch wirklich weitergeholfen. Es war uns eine große Ehre, dass du heute dabei warst. Danke dir dafür. Und an euch da draußen, uns interessiert natürlich, wie ihr die Folge erlebt habt. Schreibt uns gern eure Gedanken und Rückmeldungen über die bekannten Kanäle. Wir sind gespannt auf eure Perspektiven. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest.